miteinander. Am Freitagabend habe ich einfach einem inneren Impuls folgend noch einmal mein Auto genommen und bin nach Schwäbrunn gefahren, ins Altersheim zu meiner Mutter. Ich hatte noch einmal 2 Stunden oder 2,5 Stunden mit ihr und habe sie dann zum Abschluss einmal mehr gesegnet. Ich habe sie jedes Mal gesegnet in der letzten Zeit und der Segen über ihr gesprochen. Und etwa 3 Stunden später, meine Schwester war auch da, und etwa 3 Stunden später ist sie dann gestorben. Und nachdem mein Vater ja vor kurzem erst gestorben ist, ist es jetzt meine Mutter auch, aber es ist bei meiner Mutter noch einmal etwas anderes. Meine Mutter ist über 30, wahrscheinlich um die 40 Jahre mit Jesus unterwegs und hat ihr Leben explizit auf Jesus ausgerichtet, immer wieder für ihn gelebt, hat Jesus nachgefolgt und uns so auch ein lebendiges Beispiel gegeben, wie es ist, Jesus zu kennen. Und ich bin überzeugt, und das ist dann der positive Teil dieser Botschaft, sie ist eingegangen in die ewige Ruhe zu Gott. Dort ist sie jetzt. Und das tröstet mich natürlich unglaublich. Und das, diese Ruhe, ist heute auch das Thema der Predigt. Ich lese den Text aus Hebräer 4, die Verse 1 bis 10. Hebräer 4, Vers 1 bis 10. Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa während der die Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nichts, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben, wie er gesagt hat, so schwur ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Obwohl die Werke von Grundlegung der Welt an fertig waren. Denn er hat irgendwo von dem 7. Tag so gesprochen, und Gott ruhte am 7. Tag von all seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Weil es nun dabei bleibt, dass einige in sie eingehen und die, denen zuerst die gute Botschaft verkündigt worden ist, des Ungehorsams wegen nicht hineingegangen sind, bestimmt er wieder einen Tag, ein Heute, und sagt durch David nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in die Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Erstens, verbinde deinen Glauben mit der Verheißung. Der Hebräerbriefschreiber, er legt hier unglaublich schlüssig, legt er hier dar, dass eben diese Verheißung der Ruhe Gottes oder eben einzugehen in diese Ruhe Gottes noch immer da ist. Sie ist noch offen, sie hat sich noch nicht erfüllt. Das ist seine Aussage hier. Und sie wartet im Grunde genommen auf uns, auf jeden von uns. Hier, das sagt er, Ruhe. Endlich Ruhe. Endlich abstellen. Nicht mehr von einem Termin zum anderen hetzen. Aufhören damit, Erwartungen und Vorgaben zu erfüllen oder erfüllen zu müssen. Aufhören damit, stapelweise Arbeit abzuarbeiten. Einfach sein. Ruhe. Aber ist es wirklich das, wovon der Text hier spricht, wovon der Schreiber hier spricht. Nun, in diesen 10 Versen finden wir 8-mal diesen Begriff Ruhe. Und dann im Vers 9 wird dieser Begriff noch ergänzt mit dem Begriff Sabbatruhe oder Sabbatfeier. Also es geht schon um diese Ruhe. Und ja, wenn wir das wörtlich verstehen oder wörtlich auslegen, dann bedeutet dieser Begriff Ruhe tatsächlich aufzuhören, etwas zu tun. Tönt doch schon ganz gut, oder? Aufzuhören, etwas zu tun. Aber wenn er, und damit spielt der Schreiber ganz bewusst, wenn er die Israeliten anspricht, dann denken die sofort weiter. Ruhe bedeutet für uns, sagt das Volk Israel, einzugehen in das verheißene Land. Ein eigenes Stück Land zu haben, zur Ruhe zu kommen unter dem eigenen Feigenbaum oder unter dem eigenen Rebstock. Wenn die Trauben so wachsen und einfach alles Frieden ist. Das war die Verheißung, die das Volk Israel hat. Gott will ihnen ein Land geben, in dem Milch und Honig fließt. Und damit spielt der Hebräerbriefschreiber und er sagt, sie haben es nicht geschafft. Und er geht dann weiter und sagt, und er christianisiert das, er packt das auf uns die Christen zu und er sagt dann, es geht um die andere Ruhe. Es geht um die Ruhe bei Gott. Es geht um die Ruhe, wenn Jesus wiederkommt, wenn er seine Herrschaft aufrichtet. Es geht um die Zeit, wo wir nachher sind, in Ewigkeit, bei Gott. Und wenn da noch der Aspekt der Sabbatfeier reinkommt, dann stellen wir fest, aha, natürlich, Sabbat bedeutet auch unterwegs ruhig zu sein, abzustellen. Und er weckt automatisch in uns eben den Gedanken an das Wochenende, an Samstag, an Sonntag. Aber es geht natürlich eben auch um diesen Sabbat, den Gott hält, seit er mit der Schöpfung aufgehört hat. Oder das verbinden wir eben auch automatisch damit. Und eben, dass in diese Sabbatruhe eben auch wir bei Gott eines Tages einkehren werden und Ruhe finden werden. Dieser Text ist mega voll. Und um die Fülle etwas zu bändigen, möchte ich gerne von Anfang an beginnen. Und dieser Text beginnt, Vers 2 und Vers 6, glaube ich, sind es. Ja, Vers 2 und Vers 6, damit, dass er sagt, zuerst ist die gute Nachricht gekommen. Die gute Nachricht. Evangelium. Griechisch heißt es genauso. Gute Nachricht ist das Evangelium. Das ist zuerst gekommen. Und auch hier, diese Assoziation weckt der Schreiber ganz bewusst, weil er möchte uns erinnern daran, dass eben das Evangelium zu uns gelangt ist und dass wir eben an die Kernbotschaft des Evangeliums uns erinnern und daran denken. Jesus Christus ist gekommen und er ist gestorben am Kreuz. Das ist jetzt die Kernbotschaft für unsere Sünden. Er ist gestorben am Kreuz. Er wurde begraben und er ist vom Tode auferweckt. Er wurde gesehen von über 500 Personen innerhalb von 40 Tagen, als lebendig gesehen. Und dann ist er aufgefahren in den Himmel. Und von dort hat er seinen Heiligen Geist uns geschenkt und uns gegeben. Und ein Teil dieses Evangeliums, ein Teil dieser Evangeliumsbotschaft ist jetzt eben auch das, dass es eines Tages für uns alle in diese Ruhe bei Gott geht, in diese Zeit mit ihm in seiner Gegenwart. Das gehört jetzt zu dieser Evangeliumsbotschaft dazu. Und jetzt als zweiter Schritt passiert das Entscheidende. Der Schreiber legt unglaublich Wert darauf zu sagen, die Verheißung gilt. Die Verheißung gilt. Gottes Wort, man sagt ihm, ist wirkmächtig. Also was es verheißt, das wird passieren. Wir lesen das auch im Jesaja 55. Gottes Wort ist ausgesandt und es geht dahin zu bewirken, für was es gesandt ist. wirkmächtig. Und der Schreiber sagt hier, und wenn eine Verheißung jetzt nicht so eingetroffen ist, wie wir das erwartet haben oder wie das erwartet wurde, dann ist sie offen. Dann gibt es kein Verfallsdatum. Sie ist noch da. Wir können sie noch erreichen. Dann gibt es ein neuer Tag, an dem diese Verheißung eben erreicht werden kann. Ein neues Heute, sagt er hier. Und er spricht ja davon, dass eben das Volk Israel diese Verheißung nicht erlangt hat. Und bezieht sich dann explizit auf diese Situation, als Moses das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, aus der Sklaverei, und dann stehen sie vor dem verheißenen Land. Und Mose sendet 12 Späher in dieses verheißene Land. Sie sollen gehen und erkundigen, wie das Land aussieht und was man tun könnte. Und die Späher kommen zurück und sie sagen, ihr Bericht ist hier einmütig. Das Land ist genauso, wie Gott es gesagt hat. Es ist schön. Es wachsen sehr viele Früchte. Es ist angenehm. Es ist wirklich ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Aber 10 von diesen Späheren kommen und sagen, aber es gibt Städte, die sind befestigt. Die haben hohe Mauern. Die sind nicht einzunehmen. Und dann, um das Ganze noch zu toppen, gibt es diese Riesen, die sind wirklich groß. In ihren Augen waren wir wie Heuschrecken, so klein. Und ja, in unseren Augen waren wir auch wie Heuschrecken gegenüber diesen Riesen. Versteht ihr, was hier passiert? Hindernisse, Schwierigkeiten, Herausforderungen, die sind manchmal groß. Und sie scheinen uneinnehmbar, unüberwindbar zu sein. Und jetzt passiert Folgendes. Wir denken in uns, oh, okay, in ihren Augen, in den Augen unserer Hindernisse, sind wir so klein, wir werden das nie schaffen. Und dann kommt dieser Moment, wo wir diese Sicht auch für uns übernehmen. Und wir sagen, ja, auch in unseren Augen, es stimmt, wir werden das nicht schaffen. Und diese 10 Späher, die haben das ganze Volk Israel mit dieser Botschaft beeinflussen können und sie sind aus diesem Grund nicht in das Land hineingekommen. Aber da waren zwei andere Späher, Josua und Kaleb. Und Kaleb hat gesagt, nein, wir haben die Verheißung, Gott hat uns zugesagt, dass wir das erreichen sollen. Er will uns das Land geben. Also vertrauen wir doch diesem Gott. Wir haben doch gesehen, was für Wunder er getan hat. Und was diese Riesen anbelangt, wir werden sie essen wie Brot. Die Hindernisse, sie sollen zur Nahrung werden für uns. Gott will, dass wir sie überwinden. Und jetzt kommt das Prinzip. Um das geht es hier. Das biblische Prinzip. Die Verheißung Gottes, sie gilt. Sie hat Bestand. Aber sie muss sich verbinden mit unserem Glauben. Nehmt Araldit, 2 Komponentenkleber oder Sekundenkleber. Investiert euren Glauben und klebt ihn an die Verheißung. Haltet an den Verheißungen fest. Seid sicher, das Wort Gottes, es wird sich erfüllen. Ein Beispiel dafür. Ich weiß, dass Jesus heilen kann, körperlich heilen kann. Und ich weiß auch, dass er es tut. Immer wieder. Aber wenn ich jetzt bete für jemanden, der körperlich krank ist, dann bete ich mit einer, ich formuliere es jetzt mal so, Lotteriehoffnung. Wie der Lottoschein, oder? Ich hoffe, dass etwas passiert. Sicher bin ich mir nicht. Und manchmal passiert auch etwas. Gott ist nämlich gnädig. Und es gibt nur ganz wenige Momente, wo ich dastehe und bete für jemanden um körperliche Heilung und ich weiß in meinem Herzen, dass etwas passiert. Und das sind dann die anderen Momente. Warum passiert nicht immer etwas? Es fehlt die klare, eindeutige Verheißung. Es steht nirgends in der Bibel, dass Gott uns körperlich immer auf jeden Fall heilen will. Er tut es, aber nicht immer und auf jeden Fall. Diese Verheißung fehlt. Ein anderes Beispiel. Als wir 2018 gebaut haben und dann auf einmal dieses zusätzliche Finanzloch aufgegangen ist, da sind zwei Personen, und ich habe das schon mehrmals erzählt, ihr wisst das alle selber auch, viele von euch waren ja dabei, sind zwei Personen auf mich zugekommen und haben gesagt, Gott wird das so machen, er wird das dieses Problem teilen, wie er das Meer geteilt hat. Und weil diese Bestätigung da war, weil es klar ist, hat sich das bei mir auch mit Glauben verbunden, geklebt. Und ich wusste, Gott wird es tun, auch wenn ich nicht wusste, wann und wie. Aber er hat es getan. Die Verheißung war da, der Glaube ist dazugekommen, es ist passiert, es hat sich erfüllt. Und noch viel einfacher ist es, wenn wir Verheißungen aus der Schrift haben. Da haben wir es schwarz auf weiß. Hier steht es. Und ich möchte euch ermutigen, sucht euch Verheißungen, die auf euer Problem passen. Und dann lernt euer Problem mit der Verheißung aus der Schrift das Fürchten. Versteht ihr, was ich meine? Und da ist diese Verheißung auf die Ruhe Gottes. Und deshalb bin ich so sicher, weil es hier steht, diese Ruhe ist da. Wir werden in sie eingehen. Wir werden das erleben. Und ja, und darauf freue ich mich. Aber was ist jetzt ganz genau gemeint mit dieser Ruhe? Und das bringt mich zu zweitens. Lebe immer mehr in der Ruhe Gottes. Die Ruhe Gottes, sie ist nämlich bereits jetzt hier. In verschiedenen Formen. Und es ist so etwas wie Schritt um Schritt, die wir erreichen können. Und so tiefer und tiefer und mehr schon hier in die Ruhe Gottes einzugehen. Und die große Frage ist, wir sind wieder beim Anfang. Da kommt das Evangelium, die Botschaft von der Erlösung. Jesus Christus ist gestorben am Kreuz für unsere Sünden. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, wenn du das glaubst und wenn sich diese Verheißung verbindet mit deinem Glauben, dann wirst du gerettet. Weil das Evangelium ist die Botschaft der Erlösung, der Rettung, der Freiheit. Und wenn das zusammenkommt, wenn du sagst, ich glaube das, ich weiß, Gott kann mich retten, dann wird genau das passieren. Du wirst gerettet werden. Und durch dieses gerettet werden kommst du in diese erste Ruhe, in die Ruhe in deinem Herzen. Tiefer Frieden wird einziehen. Wenn ich dich fragen würde, fühlst du dich jetzt gerettet oder siehst du, dass du gerettet bist, würdest du sagen, ja, ich fühle vielleicht nicht viel und sehen tue ich überhaupt nichts, ist alles noch gleich. Aber da passiert etwas. Tiefer Frieden kehrt ein, Ruhe kehrt ein und dann beginnt die Freude in dir zu sprudeln. Freude darüber, Gott hat deine Sünden vergeben, sie sind weg. Gott hat dich angenommen. In Jesus Christus bist du sein Kind geworden. Und diese Freude beginnt zu sprudeln und zu wachsen. Ruhe, Ruhe in deinem Herzen, weil du gerettet worden bist. Und ich denke, alle, die das erlebt haben, die wissen ganz genau, wovon ich spreche. Nun, aus dieser Ruhe der Rettung heraus geht es in eine nächste Ruhe hinein. Vers 10 sagt, Hebräer 4, Vers 10 sagt uns, wer zur Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken. Bedeutet das jetzt, dass wir aufhören zu arbeiten? Nein, das ist nicht gemeint. Es geht um andere Art von Werken. Im Kapitel 6, Vers 1 im Hebräerbrief lesen wir, dass wir Grundlagen der Lehre, ein Teil ist die Umkehr von den toten Werken. Habt ihr schon mal davon gehört? Umkehr von den toten Werken? Und um diese Werke geht es, von denen ruhen wir. Was sind die toten Werke? Toten Werke ist all das, was wir als Menschen tun oder versuchen zu tun oder auch zu denken, was uns angenehm vor Gott machen soll, Lob bei Gott bringen soll, vielleicht Benefit bei Gott, Segen bei Gott bringen soll. Wenn wir all diese Dinge tun mit dem Grundgedanken, dass wir uns selber so besser bei Gott darstellen können und letztendlich eben dadurch gerettet werden. Also es geht um Werkgerechtigkeit. Diese Werke, das sind die toten Werke. Wenn wir denken, wir können durch das, was wir tun, unsere Rettung erarbeiten, das wird nie funktionieren. Und genau von diesen Werken ruhen wir jetzt. Wir brauchen sie nicht mehr. Wir müssen nicht mehr kämpfen darum, dass Gott uns angenommen hat. Er hat es getan. Sein Ja ist so klar, so deutlich in Jesus Christus. Und du weißt es in deinem Herzen. Kämpfst du? Zweifelst du? Siehst du dein Leben manchmal als so völlig unperfekt und fehlerhaft? Siehst du manchmal, wie du zurückbleibst hinter den Erwartungen, die du in der Bibel zum Beispiel auch lesen kannst? Wir sehen beim Gründer der China-Inland-Mission Hudson Taylor, wenn wir seine Biografien lesen, immer wieder, also in jeder dieser Biografie habe ich das bis jetzt gelesen, gibt es diesen markanten Punkt, wo er sagt, und jetzt habe ich gelernt, in Gott zu ruhen, in Jesus zu ruhen, im Wissen, dass ich bei ihm angenommen bin, zu ruhen. Und er schreibt das in einem Brief wie folgt. Als mein Seelenkampf, der Kampf in der Seele, seinen Höhepunkt erreicht hatte, gebrauchte Gott einen Satz aus einem Brief meines lieben McCarthy, um die Schuppen von meinen Augen zu nehmen. Der Geist Gottes offenbarte mir nun die Wahrheit unseres Einsseins mit Christus, oder mit Jesus heißt es, wie ich sie vorher nie erkannt hatte. McCarthy, der selbst unter demselben Versagen gelitten hatte, aber vor mir Klarheit bekam, schrieb, wie kann mein Glaube gestärkt werden? Nicht, indem ich um Glauben ringe, sondern indem ich in Jesus ruhe. Als ich das las, wurde mir alles klar. Glauben wir nicht? So bleibt er doch treu. Glauben wir nicht, bleibt Jesus doch treu. Ich blickte auf Jesus und sah, und wie ich sah. Oh, welche Freude! Sah, dass er gesagt hat, ich will dich nimmermehr verlassen. Ja, da ist Ruhe, dachte ich. Ich habe umsonst gekämpft, um in ihm zu ruhen. Ich will nicht mehr kämpfen. Hat er denn nicht versprochen, bei mir zu bleiben und mich nie zu verlassen, mich nie zu enttäuschen? Und Liebes, er wird es nie tun. Ruhst du in Christus? Ist diese Einheit mit Jesus, dieses Bewusstsein, dass er in dir lebt und du in ihm lebst, da und verhilft es dir, innerlich zurückzulehnen. Ich weiß, Jesus ist mein Friede. Ich darf in seiner Gegenwart einfach sein und ruhen. Und dann kommt als ein weiterer Schritt dieser Sabbat dazu oder eben diese Sabbatruhe. Wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, Gott hat uns durch diesen Sabbat Sabbatauftrag oder dieses Sabbatgebot einen Rhythmus gegeben. Und es ist tatsächlich so, und das ist etwas, was mir in dieser Woche, dieser Allianzwoche, noch einmal ganz neu bewusst geworden ist, Gott hat uns als seine Gemeinde den Sonntag geschenkt. Es ist der Sonntag, an dem er uns begegnen möchte. Speziell begegnen. Er begegnet uns jeden Tag, das ist gar keine Frage. Aber wir sehen das in seinen Auferstehungsberichten. Wenn er vom Tode aufersteht und dann sich den Jüngern zeigt, es ist Sonntag. Und dann heißt es im Johannesevangelium, eine Woche später kommt er wieder zu den Jüngern. Es ist Sonntag. Und das ist der Grund, auch Pfingsten war Sonntag. Und das ist der Grund, warum die erste Gemeinde den Sonntag gewählt hat und sich am Sonntag getroffen hat. Ganz speziell, weil sie erwartet haben, dass Christus sich genau dann auf eine spezielle Art in der Gemeinschaft manifestiert, zeigt und uns begegnet. Und diese Gnade ist da. Und der Sabbat oder das Sabbatgebot, dieses Halten des einen Tages aus sieben, welcher Tag es für dich auch mag sein mag, hat diese zwei Aspekte. Das erste ist, wir sollen einen Rhythmusunterbruch haben. Wir sollen vom Alltag einen Unterbruch erleben dürfen und so zur Ruhe kommen. Aber das zweite ist, und wir sollen Gott begegnen, weil Gott uns begegnen möchte. Er möchte das und er wird es auch tun. Und so, wenn wir uns treffen im Gottesdienst, erleben wir Gemeinschaft. Wir erleben Vergebung. Christus vergibt deine Schuld immer wieder neu. Wir erleben Auferbauung, Ermutigung, Stärkung, Lehre, Weisheit, Erkenntnis, die zunehmen kann. Wir erleben den Dienst der Gaben. Wir erleben Gemeinde. Wir erleben Gottes Wirken immer wieder. Auf ganz verschiedene Art und Weise. Und darum treffen wir uns am Sonntag, um unseren Leitsatz zu leben. Wir kommen am Sonntag, um Leben zu danken. Oder? Leben zu danken. Und wenn wir Leben gedankt haben, dann können wir es auch verschenken. Um das geht es hier im Speziellen beim Sabbat. Drittens. Kultiviere deine Ruhe und Glaube. Der Hebräerbriefschreiber kommt in diesem Text noch einmal auf eine ganz spezielle Art und Weise auf die Ruhe zu sprechen. Er lädt uns ein, in diese Ruhe einzugehen. Aber das stimmt nicht ganz. Er fordert uns auf. Und er fordert uns sogar dringlich auf. Es heißt hier, heute. Jetzt. Es heißt, heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verhärte dein Herz nicht. Heute, jetzt, es ist dringlich. Und deshalb meine Frage heute an dich. Bist du versöhnt mit Gott? Hast du diesen ersten Schritt in die Ruhe Gottes gemacht? Heute ist dieser Zeitpunkt. Heute ist seine Gnade da. Wenn du sagst, da ist deine Verheißung, ich habe verstanden, Jesus ist gestorben, damit ich gerettet werden kann, damit meine Sünde Vergebung findet und das mit Glauben verbindest, dann wirst du gerettet. Und wenn du das heute tun möchtest, komm auf mich zu nach dem Gottesdienst, ich werde gerne mit dir dafür beten, dass das passiert. Und wenn du in diese erste Ruhe hineingetreten bist, wie ist es mit der zweiten Ruhe? Ruhst du in Jesus? Weißt du dich aufs Genaueste mit ihm verbunden? Dass du entspannt bist und nur die Werke tust, wie wir es in Epheser 2, Vers 10 lesen, wo es heißt, Gott hat uns geschaffen, wir sind seine Werke, zu Werke, damit wir Werke tun, die er auch geschaffen hat. Und zwar beides, uns und diese Werke für uns, vor Anbeginn der Zeit. Ruhst du in Jesus? Oder kämpfst du? Und wenn Zweifel da ist, wenn Kämpfe da sind, möchte ich dich heute einladen. Benutze die Gelegenheit nach dem Gottesdienst. Komm unter das Kreuz ins Gebet. Da ist das Gebetsteam hier oder auf der anderen Seite dort bei den Sesseln, bei den Polstersesseln ist jemand vom Gebetsteam und die werden für dich beten. Du brauchst nicht einmal zu sagen, für was genau. Du kannst das, aber du brauchst es nicht unbedingt. Du kannst einfach sagen, ich möchte in Jesus ruhen. Die Gnade Gottes ist da. Du wirst etwas erleben. Ich bin überzeugt davon. Und die dritte Frage. Hast du den Sonntag zu einer guten Gewohnheit gemacht für dich? Gott möchte am Sonntag dir begegnen. Es gibt noch einen Punkt, den ich jetzt verdeutlichen möchte. Und das ist das mit Glauben. Glauben bedeutet immer auch eine Entscheidung. Ich weiß nicht, ob das rausgekommen ist oder klar genug rausgekommen ist, aber Glauben hat immer die Wahrheit, oder respektive, wenn wir glauben, dann braucht es eine Entscheidung. Dann glauben wir. Und zwar entscheiden wir uns für die Verheißung, für die Zusage, die Gott uns gegeben hat. Und das andere, was zur Auswahl steht, ist eben nicht die Verheißung. Das sind vielleicht die Umstände oder die Gefühle oder was uns vielleicht bewegt oder was uns gerade passiert ist. Und wir treffen eine Entscheidung für diese Seite oder für diese Seite. Und so beginnt der Glaube mit einer Entscheidung. Und wenn wir uns für die Verheißung entscheiden und sagen, ja, ich möchte glauben, ja, ich möchte glauben, dann entsteht eben dieser Glaube. Ich glaube der Verheißung. Und dann kommt das zusammen. Also das ist noch ganz wichtig. Denn auf der anderen Seite steht Unglaube. Und aus Unglaube entsteht Ungehorsam. Und aus Ungehorsam ein verhärtetes Herz. Das sind diese drei Dinge, vor denen uns der Hebräerbriefschreiber warnt. Es soll nicht so sein. Deshalb entscheide dich wie Josua und Kaleb. Vertraue auf Gottes Verheißung. Glaube ihr. Und das wird uns auch zum Ziel bringen. Zu diesem Moment, wo wir in Gottes Gegenwart ruhen. Dem Moment, den wir vielleicht, hoffentlich, alle miteinander erleben dürfen, wenn Jesus wiederkommt. Oder? Und wenn er seine Herrschaft aufrichtet. Ich formuliere das einfach pauschal jetzt. Oder in der Ewigkeit bei Gott. Wenn Jesus wiederkommt und seine Herrschaft aufrichtet, dann kommen wir zur Ruhe. Denn dann hören wir auf zu kämpfen. Dann werden wir im Sieg leben können, weil Jesus den Sieg öffentlich in der Wirklichkeit umgesetzt hat. Es bedeutet das Eingehen in diesen ewigen, endgültigen Sieg. Und dann denken wir natürlich auch an das Ewige, an Jerusalem, das himmlische Jerusalem mit den goldenen Straßen. Und mit der Gegenwart Gottes. Und da dieser Fluss, der kommt, der fließt vom Heiligtum aus oder von der Stadt aus. Und an deren Ufer Bäume des Lebens wachsen, von denen alle Krankheiten wirklich dann geheilt werden. Wir denken an diese Dinge, wo kein Leid, kein Schmerz und kein Not mehr wird, sein wird. Dort werden wir zur Ruhe kommen. Und wir werden zur Ruhe kommen von unserem Lebenskampf und von jedem Stress. Und ich glaube tatsächlich, dass wir nicht unbeschäftigt sein werden. Das glaube ich, wir sind beschäftigt dort. Aber wir kommen zur Ruhe von all dem, was uns herumgetrieben hat. Und im inneren Sein werden wir von Gott und von seiner Gegenwart immer wieder neu gesättigt. Gesättigt. Seine Gegenwart wird uns jedes Mal, jeden Tag neu sättigen. Jede Stunde, jede Minute neu sättigen. Ich stelle mir das wow vor. Wirklich wow. Und wir werden geprägt von dieser Gegenwart Gottes. Und er wird uns nicht nur Ruhe schenken, sondern er wird uns darin völlig beglücken. Völlig beglücken. Einfach überfließend beschenken. Das ist unsere Zukunft, liebe Gemeinde. Das ist unsere Zukunft. Und das ist die Hoffnung, die nie kaputt geht. Sie hat immer Bestand, solange dieses Wort gilt. Und dass dieses Wort selber sagt, Erde und Himmel vergehen, aber mein Wort vergeht nicht. Gehen wir ein in die Ruhe Gottes. Amen.